Schwarz hören.
Heute sitze ich mit einem Mann zusammen, der ist immer auf Sendung.
Fast immer.
Gibt es wirklich Momente, wo du nicht auf Sendung bist, Jürgen?
Wollte ich gerade sagen, lass mir einen kleinen Schlupfwinkel. Du spielst an, auch auf den Titel meines Buches, der trifft es eigentlich, weil ich immer irgendwie, seit ich in der Schule zum ersten Mal Platten aufgelegt habe, in der Schuldisco, bin ich auf Sendung, auf irgendeine Art und Weise, muss man wirklich so sagen.
Wobei du dann auch einen richtigen Berufsausweis hattest als DJ.
Ich war legitimiert auf Sendung.
Genau, wie das zu DDR-Zeiten ja hieß, Schallplattenunterhalter.
Ja, gehörte ja dazu, dass man dann gewisse Pappen macht, so wie Musiker das auch nennen.
Ja.
Und ich hatte halt auch die Pappe für Schallplattenunterhalter. Ich hatte da auch eine Moderationspappe.
Ich auch.
Ja, ich weiß.
Aber du, da musste ich...
Weißt du, was du nicht mehr weißt? Berlin-Knüller am Alexanderplatz, Einstufungskommission, Petra Schwarz moderiert im großen Saal. Und Jürgen Kanay war in der Kommission... um sich dann halt zu hören, zu erleben und darüber zu befinden, ob die Kollegin Sprecherin eine Pappe kriegt.
Das weiß ich wirklich nicht
mehr. Das weißt du nicht mehr, das kann ich mir gut denken.
Ich weiß nur, dass ich, glaube ich, sogar einmal durchgefallen bin.
Ich hoffe nicht, dass
das in dem Moment
war. Das hoffe ich auch nicht, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Also durchgefallen ist auch übertrieben, aber es gab irgendwelche Unstimmigkeiten, glaube ich. Und irgendwie klappt es nicht gleich und dann irgendwie durfte ich mich nochmal bewerben.
Also die Fehlentscheidung fing schon damit an, mich in diese Kommission zu nehmen, weil ich natürlich komplett anders bewertet habe, wie Damen und Herren, die damals als Kulturfunktionäre diese Rolle übernommen haben. Die haben völlig anders drauf gehört, die haben was ganz anderes erwartet, gesehen, gehört. Und ich war ja selber Moderator. Eben. Und ich weiß ja, wie das ist, wenn man auf der Bühne steht. Das wussten die ja meistens nicht. Und ich hatte auch den Berlin-Knüller schon moderiert zu dem Zeitpunkt. Und ich wusste, was da abgeht. Und jetzt sitzen hier irgendwie 5, 6 Hansels und urteilen darüber. Also man kann einen Sänger sicherlich beurteilen, ob er eine Stimme hat oder nicht und ob er Töne trifft und ob er so. Und beim Musiker sowieso. Aber beim Moderator, so viel spielt damit rein, was du einfach nicht sachlich bewerten kannst.
Ja.
Egal, wir sitzen heute hier. Es ist schön, dass du dennoch, trotzdem oder gerade deshalb den Weg so richtig gegangen bist.
Jetzt bin ich gespannt. Dennoch, trotzdem oder deshalb?
Ja,
okay. Ich glaube, ich habe das damals schon eine gewisse Zeit auch gemacht. Ich war ja im Radio seit 81, weißt du. Wir waren ja quasi entfernt Kollegen. Du beim Fernsehen.
Ja.
Wobei du da schon was gelernt hast. Du bist ja nicht nur so Quatschkopf.
Ja. Wobei ich habe damals auch schon Radio nebenbei gemacht, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, als ich berühmt war, der größten DDR der Welt, bin ich mit dieser Berühmtheit zum Intendanten vom Berliner Rundfunk und habe gesagt, ich möchte gerne eine Sendung machen. Weil eigentlich wollte ich immer Radio machen. Ich wollte nicht ins Fernsehen.
Also das berühmt war dann schon als Bong-Moderator.
Ja, genau, richtig.
Und dann
ja.
hast du gesagt, danach, ich will Radio machen.
Ja, und währenddessen, ich dachte, mit dem Schwung, den du jetzt hast,
geh
da hin. Und da kriegst du überhaupt erstmal einen Termin, sonst kriegst du ja beim Intendanten vom Berliner Rundfunk einen Termin. Hab den gekriegt und nach 10 Minuten hat er den damaligen Unterhaltungschef angerufen, das war Dieter Hunziker, um nochmal ein paar Namen hier in den Raum zu werfen. Und der arme Kerl hat dann von seinem Intendanten zu hören gekriegt, wir brauchen eine Sendung für Jürgen Kanay und so weiter und so fort. Und dann musste Dieter sich das ausdenken. Darin liegt auch die langjährige Freundschaft zwischen Dieter Hunziker und mir begründet. Ich kann das aus Dieters Sicht gut nachvollziehen.
Wann waren das?
Mitte der 80er muss das gewesen sein, 85 oder 84 oder
so. Naja, da sind wir uns mindestens da über den Weg gelaufen, weil ich war ja auch beim Berliner Rundfunk.
Ich weiß,
ich war stellvertretende Redaktionsleiterin der Musikredaktion des Berliner Rundfunks, die ja unter anderem DT64 bestückte. Wir entwickelten daraus ja dann das Vollprogramm, so in der zweiten Hälfte der 80er. Aber da sind wir uns auch schon über den Weg gelaufen.
Ja, 100 Pro.
Also wir kennen uns quasi schon 100 Jahre.
Ja, irgendwie kennen wir uns schon. Und damals wirst du wahrscheinlich dann meine Musikauswahl auch entsprechend kommentiert haben im Kollegenkreis.
Wahrscheinlich, habe auch gestrichen und so. Nein, Gott.
weil zu meiner Vereinbarung damals gehörte, dass ich spiele, was ich will. Und das habe ich auch gemacht. Ich hatte eine Musikredakteurin und die sagt, was willst du denn haben? Und die hat es besorgt. Oder sie hat mir Vorschläge gemacht. Also das war ein Miteinander. Aber letztendlich habe ich das gespielt, was ich wollte. Und das war schon sehr schön.
Das war doch aber hoffentlich 60, 40.
Ja, nur im verkehrt herum Verhältnis.
Das haben wir in der Regel so gemacht, für alle, die das nicht kennen. Es war geplant 60% Ostmusik inklusive sozialistisches Ausland und 40% Westmusik. Wir haben das auch immer ein bisschen gedehnt. Ja. So. Wobei bei uns wurde immer argumentiert, das hat was mit Geld zu tun, weil die AWA, was das Pendant im Osten zur GEMA war, das musste ja alles abgerechnet werden. Das kostete ja Geld, wenn man Westmusik spielte.
So sieht's aus. Ja. Es hatte auch natürlich ideologische Gründe, machen wir es nicht vor.
Natürlich.
Aber ich weiß, dass das immer auf den 24-Stunden-Tag gerechnet wurde. Und wenn man ab 22 Uhr nur noch osteuropäische Musik spielt, jetzt im RAGW-Sinne, konnte man vorher am Sonntagnachmittag bei Jürgen Kranner schon mal Rick Astley oben drauflegen. So, weißt du?
Ja, aber worauf ich vorhin angespielt habe, war der Facharbeiter für Nachrichtentechnik.
Ja.
Also du hast richtig was Ordentliches gelernt.
Ja, habe ich.
Erstens, das heißt, du kennst dich so mit technischen Sachen
richtig,
auch gut
ja,
aus.
Ja. Ich habe als Kind ein Faible fürs Radio entwickelt und auch schon für die Technik des Radios. Und habe dann in der Schule schon in der 8., 9., 10. Klasse Platten aufgelegt und habe da gespielt. Und da musste man schon eine gewisse Kenntnis haben zur Technik. Und die habe ich dann vervollkommnet, indem ich den Beruf gelernt habe, beim Fernsehen der DDR. Wobei das nicht ganz stimmt, denn der Dienstleister Technik war die Deutsche Post. Und bei der Deutschen Post, Studiotechnik Fernsehen, habe ich diesen Beruf gelernt. Die ersten 2 Jahre richtig mit Inbrunst und intensiv. Und im letzten Halbjahr ist es so gewesen, dass wir Sendungen produzieren mussten. Radio, beziehungsweise akustische und auch vor allen Dingen Fernsehsendungen. Und da musste ja immer einer in dem Studio sitzen und musste was machen, damit die anderen lernen können, wie man sowas macht. Und da hat sich dann herausgestellt, dass ich das lieber mache, als hinter Mischpult zu sitzen. Und habe da nur gesessen und habe da meinen Quatsch gemacht und Theater und so. Und so hat sich das so zusammengeführt, weißt du? Ja.
Das heißt, du hast letztlich nie als Nachrichtentechniker gearbeitet?
Nein, an dem Tag, als es den Zettel gab, herzlichen Glückwunsch, standen schon meine Kollegen im Auto vor der Tür und haben auf mich gewartet, dass wir rausfahren können nach Friedersdorf zur Mucke zum Beispiel. Disco, das war einfach so, das wollte ich einfach. Und das habe ich dann auch gemacht.
Und dieses Radio hat dich ja bis heute nicht losgelassen, Jürgen, ne?
Nee.
Da kamen viele Stationen. Da kam dann der Berliner Rundfunk. Nach der Wende war es ein Privatradio. Mhm. Da warst du Chef.
Also, wenn ich hier auch mal ein bisschen auf die Kacke hauen darf, damit es auch echt später in den Geschichtsbüchern richtig steht. Ich habe diese Sendung gemacht, die ich mir während meines Ruhms als Bongo-Moderator an Land gezogen hatte.
Ja.
Und habe dann in der Wendezeit dort mit Frank Zander Comedy-Sendung gemacht. Da war Ingo Appelt und Mirko Nonchef und Frank Zander. Und ich, und wir haben da in der Zeit, nachdem die Mauer gefallen war, so 1,5 Jahre lang Wilde Sau gespielt, on air. Da waren so viele Sendeplätze, die haben wir gefüllt mit Unsinn. Jetzt ging es aber darum, dass der Berliner Rundfunk, wie alle anderen DDR-Medien, abgewickelt wird. Da war der Herr Mühlfenz, der seinerzeit als verantwortlicher Durchführender.
Ist
der,
mir gut bekannt.
Ja,
CSU, 80 Jahre alt.
Richtig, genau. War auch immer. Ja, hätte ja auch ein Linker sein können, das ist völlig wurscht. Er hatte den Auftrag, laut Einigungsvertrag, und da fing's ja mit an, die Sender abzuwickeln. Und das hat er natürlich gemacht. Und ich jetzt da als Freiberufler, da in diesem Studiokomplex unten mit Mitarbeitern, die alle zusehends natürlich verunsichert wurden, schwarze Zukunft gesehen haben, Unsicherheiten, was geht hier los, was mache ich, wenn die Sender nicht mehr da sind? Und in dieser Situation bin ich zum damaligen Direktor gegangen, wieder da hoch in diesen Raum, wo ich meine andere Sendung schon organisiert hatte. Hab gesagt, sagen Sie mal, Herr Itzfeld, Jürgen Itzfeld hieß der, war ein SPD-Mann, der hatte als Direktor den Laden bis zu Ende führen sollen. Sagen Sie mal, warum machen wir den Berliner Rundfunk, wenn hier Schluss ist Ende des Jahres, nicht als Privatsender weiter? Das ist doch alles möglich, oder? Den Sender gibt's seit 1926. Der hat das Königreich überstanden, die Nazis überstanden, den Sozialismus überstanden. Warum wollen wir den jetzt nicht weiterführen? Und das fand er so gut, dass wir beide ein Dreivierteljahr lang rumgefahren sind, Gespräche geführt haben mit Medienleuten und mit Leuten, die eventuell auch einsteigen finanziell. Also wir waren bei der Otto-Gruppe, bei Otto Silber in Hamburg. Frank Otto hat dann gesagt, später über Silber, Medienmanager, der hat einige Sender dann geführt, naja, im Osten, ob die das hinkriegen, nein, weiß ich nicht und so. Okay, dann nicht, wir haben andere gefunden. Und so haben wir dann Ende des Jahres den Sender überführt, über Nacht, in einen privaten Sender. Das war 1992. Wir haben ein Programm entwickelt, wir haben Finanzpläne gemacht und wir haben heimliche Treffen im Hilton gehabt mit Leuten aus dem Westen, die Geld hatten und die da einsteigen wollten. Und da habe ich zum ersten Mal so Sachen gehört wie Forecast und Zahlen, Quoten. Oh, Jürgen saß da und war völlig überfordert eigentlich. Aber ich habe da einen Typen kennengelernt, der wurde später übrigens Geschäftsführer dieses Berliner Rundfunks. Der hat gedacht, ich bin der Richtige. Mhm. War mein Glück und deswegen bin ich da reingewachsen. Und wir haben dann gemeinsam den Berliner Rundfunk mit 24-Stunden-Schichten, die ich geschoben habe, da ist, glaube ich, meine Ehe zum ersten Mal kaputt gegangen, weil wir haben nur gearbeitet für diesen Sender. Das ging gar nicht anders. Wir mussten ja Musik besorgen, wir mussten Leute ranholen. Da war Helga Hahnemann, die hatte ich überzeugt, mitzumachen. Die ist gestorben. fünf Wochen vorher. Dann habe ich Frank Schöbel geholt, dass der diesen Sendeplatz übernimmt. Frank Schöbel hatte eine komplett andere Vorstellung von dem, was er da machen wollte, als ich. Ach, Konflikte über Konflikte. Bis dahin, und dann bin ich fertig, dass natürlich die ganzen Mitarbeiter, 180 fest angestellte Mitarbeiter, haben gesagt, oh, geil, privat, jetzt geht's weiter. Nee. Und ich war der Böse. Ich sage, ich bin nicht der Böse. Der Einigungsvertrag ist der Böse. Ihr seid raus. Alle. Ich auch. Nur ich habe jetzt hier die Initiative übernommen und wir haben jetzt die Möglichkeit, aufgrund unserer Gesellschaftsstruktur, wir sind jetzt ein Privatsender, wir können 50 Arbeitsplätze mit Journalisten, Moderatoren, Redakteuren, Technikern besetzen. 50. Und viele haben ihre Wut und ihren Ärger und ihren Frust und ihr Leid und alles auch an mir ausgelassen damals. Und ich habe gesagt, ich war's doch nicht. Dir zu Krause, der hat's unterschrieben, nicht ich.
Und der damalige Wirtschaftsminister.
Richtig, der den Einigungsvertrag unterschrieben hat. Ja, das geht doch nicht, das kann doch nicht sein. Und wenn du sagst, das kann nicht sein, schon höre, dann ist bei mir schon Ende. Aber sehen wir doch, dass es sein kann. Und da haben wir diesen Berliner Rundfunk da auf die Beine gebracht. Und den gibt's noch heute, muss man so sagen. Und dann bin ich fertig mit der Geschichte.
Wahnsinn, ich wusste es gar nicht so genau.
Ja,
also weißt du, wieder was gelernt, kann ich nur sagen.
Ja, ist wirklich für mein Leben. Und ich denke auch für die deutsche Medienlandschaft ein wichtigerer Punkt als war eine Station bei mir, der Berliner Rundfunk.
Ja.
Klar, wir haben dann Leute wie Günther Jauch zum Beispiel geholt, der fand es toll. Berliner Rundfunk als Privatsender. Günther Jauch ist ja in Berlin und West-Berlin groß geworden. Und der hat sich da sofort mit reingehangen. Und Jauch sagt zu mir, hey, super, alles klar. Und du machst die Morgenshow. Weil der hatte dann mittlerweile so sich erkundigt, was ich so alles so gemacht hatte so in den letzten Jahren. Wie Morningshow. Und von dem Tag an war ich dann Morningshow-Moderator und bin nicht mehr losgeworden. Nebenbei, in Anführungsstrichen, nebenbei Programmdirektor. Und Nase, er war dann auch Nase und wir beide haben dann Gewinnspiele gemacht und so, um diesen Sender in Ost und West zu positionieren. Mhm. Weil natürlich war der bei den SFB-Kollegen, wir waren die dummen Ossis, die jetzt auch noch Privatradio machen wollen. Und die haben auch nicht hinterm Berg gehalten, das uns ins Gesicht zu sagen. Mhm. Oder beim Presseball am Nebentisch sich über uns lustig zu machen. Und in dem Zusammenhang habe ich mal dem Berliner Kurier ein Interview gegeben und habe gesagt, den SFB stecken wir irgendwann in die Tasche. Das war die Schlagzeile, ganz dick. Da rief mich mein Gesellschafter an. Sind Sie irre, Karneval, was machen Sie denn da in Berlin? Ich sage, Herr Maus, so hieß der. Hm. Sie sind der Schlagzeilenexperte des Kölner Express. Sie wissen, wie es läuft. Und Sie wollen mir erzählen, ich mache hier Unsinn? Ich sage, warten Sie doch ab. Man redet über uns. Schluss jetzt. Ende. So, lange Rede, kurzer Sinn. 2,5 Jahre hat es gedauert, hatten wir 100,6 SFB und alle anderen Sender in den Schatten gestellt.
Alle SFB-Wellen?
Alle,
auch 88,8?
Auch, den gab es damals noch gar nicht.
Damals hieß es Stadtradio.
Was auch immer. Wir hatten sie alle überholt. Hm. Das ist nachweisbar, das war die MA 95. Das Schlimmste an dieser ganzen Sache war, dass wir auch 100,6 überholt hatten.
MA, sollten wir erklären, ist die Medienanalyse. Genau. Ja. Wenn hier Radioleute unter sich reden, dann müssen wir ein bisschen aufpassen, dass die anderen überhaupt noch folgen können.
Du hast recht. Ja.
Ich war ja damals beim SFB.
Ja.
Das heißt, wir waren Konkurrenten.
Ja.
Mhm.
Ja.
Ich war erst bei SFB 2 5 Jahre und dann ab 95 vom ersten Tag an bei Inforadio.
Ja.
Das war ja dann sowieso was ganz anderes. Ja. Konnte ich mir nie vorstellen. Mhm. Reines Wortprogramm.
Ja.
Ich weiß noch, als der damals erste Chef von Inforadio mich so ein halbes Jahr, bevor es losging, fragte Frau Schwarz, hätten Sie Lust, bei Inforadio mitzuarbeiten? Da habe ich gesagt, ja. Und ich dachte, ich kann endlich wieder Kultur machen.
Ja.
Da sagt er, nein, Sie sind für uns eine der Moderatorinnen von Inforadio. Ich dachte, ich falle unter den Tisch, habe es aber versucht, nicht zu zeigen.
Ja, ja.
Weil das war natürlich eine Riesenchance, sowas mit aufzubauen. Ja. Das erste Inforadio war das, der ARD.
Ja.
Und habe dann 10 Jahre da gearbeitet und gar nichts mehr mit Musik zu tun gehabt, beziehungsweise radiomäßig nichts mehr mit Musik zu tun gehabt.
Du bist ja Journalistin, eine ausgebildete Journalistin.
Nee, bin ich nicht. Ich bin Kultur- und Musikwissenschaftlerin.
Na ja, aber
jetzt hast du auch was gelernt, oder?
Ja, ja, schon.
Ja.
Aber für mich bist du eine Journalistin immer gewesen, die weiß, worüber sie redet und die nicht den Mund aufmacht, ohne sich vorher informiert zu haben. Also um das mal auf den Punkt zu bringen.
Dankeschön, das stimmt.
Ja, ist so, ja.
Das stimmt.
Und so gesehen, ja, Inforadio, klar. Es heißt ja nicht, dass man dann trocken, steif und so moderiert wie Fred Ignor in den 60ern die Schlager der Woche. Der hat die ja erzählt wie die Wasserstände der Elbe. Die Popmusik, weißt du? So, und wir haben ja dann erlebt, dass Inforadio ja auch Facetten hat.
Ja, wir haben auch, sagen wir mal, die Ausrichtung immer mal so facettenmäßig geändert.
Ja,
also
dürfen
wir ein bisschen lockerer, müssen wir wieder vermeintlich seriöser und so.
Ja,
es war eine gute Schule und da habe ich in den Jahren übrigens auch länger Frühprogramm moderiert und weiß, was das heißt. Ja. Also Morning Show, wie die Privatradio-Leute sagen, das ist ein hartes Brot. Ne?
Absolut. Du stehst mit dem Bäcker auf und gehst erst nach ihm ins Bett, also wenn du noch die Rolle des Programmdirektors hast. Wenn die anderen sagen, oh, jetzt ist Feierabend, 12 Uhr, ich bin völlig erschöpft von der Morning Show, dann fängst du mit einer Gesellschafterversammlung an. Also das war eine sehr, sehr harte Zeit.
Selbstgewähltes Elend.
Selbstgewähltes Elend, ja. Zumal dazu kam, ich habe ja als, in Anführungsstrichen, Samurai gearbeitet, also als Einzelkämpfer, immer für mich selber. Was ich gemacht habe, habe ich für mich selbst gemacht. Ich hatte ja keine Band oder irgendwas oder wie. Und jetzt hatte ich aber ein Team, einen Sender. Viele, viele Mitarbeiter. Und das musste ich auch erstmal lernen, zu delegieren, die Fresse zu halten, wenn andere Recht haben und so weiter und so fort. Also rein diese Geschichten, die haben eine Menge abverlangt von mir.
Ja.
Aber ja, ich zehre noch heute von dem Coaching, was ich damals gekriegt habe.
Ja.
Muss ich sagen, ich hatte einen super Coach, einen ganz, ganz tollen Typen. Der hat mir unter Schmerzen und aber auch mit Freude und mit Erfolg und so viel beigebracht. Und davon zehre ich noch heute.
Mhm.
Also das ist auch etwas, was ich rausnehme aus dieser Zeit, auch wenn sie sehr hart war, vom Zeitaufwand her. Aber das nehme ich noch mit raus.
Heute coachst du ja Leute? Oder hast du es gemacht?
Habe ich gemacht,
ja. Und machst auch weiter Radio, oder?
Also im Augenblick mache ich kein Radio weiter, coache auch nicht mehr, macht aber nichts. Das ist alles relativ frisch. Meine letzte Radiostation war Radio RSA in Sachsen, wo ich mit Wolfgang Lippert zusammen die Morningshow gemacht habe. Wir haben da Pfingsttreffen wie moderiert im Radio, 2 Tage lang, und haben Ute Freudenberg angerufen und Karat und Pudis und wen auch immer und haben da so eine Pfingstsendung gemacht. Und das fanden die so toll. Und als denen da der Morningshow-Moderator weggebrochen ist, haben die Idee entwickelt, Jürgen, kannst du dir vorstellen, mit Lippi die Morningshow zu machen? Und ich konnte mir das sehr gut vorstellen. Wolfgang konnte sich das auch sehr gut vorstellen. Aber Wolfgang hatte keine Vorstellungen davon,
was
er wirklich heißt. Er ist ein Fernsehmoderator, ein Bühnenmoderator.
Ja.
Er hatte überhaupt keine Idee, wie sowas funktioniert.
Ja.
Das heißt, wir haben es schwer gehabt. Aber wir haben es gemacht und es war sehr erfolgreich und wir hatten eine wunderbare Zeit und ich habe da unheimlich viel gelernt, weil während Corona und mit Heimstudio und solchen Dingen macht man Radio, wenn die Basics auch dieselben sind, aber nochmal spannender, nochmal anders, als wir das früher zum Beispiel in der Nalepa-Straße gemacht
haben. Absolut, ja, das war ja sowieso eine ganz eigene Welt. Ja. Also bin ja auf dem Weg hierher, wir sitzen ja in Köpenick, gerade am DDR-Rundfunk vorbeigefahren.
Ja.
Also sehr traurig. Also wenn man da so an dem neuen Haus, an dem gelben Haus, wo nur noch die Außenmauern stehen, keine Fensterscheiben mehr drin.
Naja, as time goes by. Also letztendlich muss ich dir sagen, es ist ein Plattenbau, der genutzt wurde für Büro und unten waren die Studios und die Studios sind nicht mehr und der Plattenbau steht jetzt ohne Fenster da.
Ja.
Ich bin da relativ unemotional.
Studios gibt's, glaube ich, noch in den alten...
Naja, vor allen Dingen in den historischen Gebäuden, muss man sagen.
Genau.
In den Gebäuden, die aus Backstein da stehen, pflegen die auch sehr. Und da ist auch noch ein Aufnahmestudio. Depeche Mode haben da gespielt und so. Also das ist alles noch erhalten. Aber die anderen Studios, die da angebaut wurden an diesem Neubaublock, wo dann der DDR-Rundfunk, auch wir, DT64 und so gesendet haben, die Technik war ja in 89 eigentlich auch schon so alt.
Ja.
Da bin ich also relativ schmerzfrei, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich auch im gewissen Sinne. Aber so ein ganz kleines bisschen Wehmut ist da schon
immer
noch
dabei.
Ja,
wenn man da steht und sagt,
also,
weißt du noch hier und so.
Sagen. Ja, ja.
Na klar.
Ja. Du, das hat sicher auch was mit Alter zu tun. Wir beide sind fast gleich alt. Ich werde immer mal jetzt inzwischen als Zeitzeugin für irgendwas angefragt. Das ist eben.
Daran merkt man, dass man älter geworden ist.
Neulich war ich Zeitzeugin in der Ausstellung zum Palast der Republik im Humboldt-Forum.
Ja.
Davor hat mich mal die Abendschau als Zeitzeugin, wo ich früher gearbeitet habe, muss man damit leben.
Ja.
Ist inzwischen so.
Ja, ist so. Ja.
Wenn das keine Überleitung zu unserem zweiten großen Thema in diesem Podcast ist, dann geht's ja, wie du weißt, um den Tod.
Ja.
Das hat dich ja auch nicht abgeschreckt, als ich dich fragte, ob du Lust hast.
Nee.
Inwiefern ist das für dich Thema?
Es wird wahrscheinlich jeden jetzt überraschen und dich auch. Ich rechne damit, dass er irgendwann kommt. Und
ach was.
Deswegen macht mich das nicht fertig. Also ich weiß, dass es kommt. Ich gucke dem entgegen und eigentlich ist das Bestreben ja nur, die Zeit davor so gesund und so stressfrei wie möglich zu gestalten. Da hat man viel selber in der Hand. Gibt verschiedene Methoden. Ich wende einige an.
Sport etwa?
Nee, zum Beispiel habe ich vor ein paar Jahren aufgehört mit Fleischessen.
Ernsthaft?
Oder ich habe meinen letzten alkoholischen Exzess, der liegt auch schon viele Jahre zurück oder so. Ich lasse das einfach weg, weil es mir auch keinen Spaß macht. Und ich merke, dass es mir besser geht. Und in dem Augenblick, wo es mir besser geht, denke ich mir, kann es nicht verkehrt sein. Und dann machst du das einfach. Bin ich unterwegs, um Leute zu missionieren, soll jeder machen, wie er will. Aber für mich ist das so die Entscheidung. Ja. Und so wie ich auch Dinge tue, die ich mag, die ich liebe, weil ich möchte, wenn es dann soweit ist mit dem Tod, nicht in die Situation kommen, dass ich sage, das hätte ich lieber machen sollen als das oder das wäre nochmal schön gewesen. Oder so. Wenn ich so eine Idee habe, wäre jetzt schön, dann mache ich das. Mich hat eine Redakteurin von einer bekannten bunten Zeitschrift, wir nennen es das Fachblatt des Ostens, die Super Elo, gefragt, was ich mir zu meinem 70. Geburtstag wünsche. Und da habe ich zu ihr gesagt, ich bin nicht der Typ, der sich was wünscht. Ich bin der, der was macht. Insofern kann ich hier die Frage nicht beantworten. Und außerdem sagen viele andere, das Leben ist kein Wunschkonzert. Und sie haben recht. Also man sollte lieber was anpacken und was machen. Und solange mein Hirn mir noch Ideen sendet und ich noch Sachen machen will, dann mache ich das einfach. Ich habe immer und habe leider nie Zeit gefunden, Wassersport machen wollen. Ich wollte aufs Wasser, ich wollte segeln. Ging nie. Hat mein Beruf nicht hergegeben. Und seit ich ruhiger bin, so seit 15 Jahren, habe ich das. Und ich habe angefangen mit Surfen, Jolle, kleine Jolle, große Jolle und fahre jetzt mit 15 Meter großen Segelbooten um die Welt und bringe Leuten bei, wie man das macht, ohne dass man dabei umkommt oder das Schiff kaputt geht oder andere. Das ist eine riesengroße Leidenschaft von mir. Und wenn ich gerne einmal um Großbritannien rumsegeln will, dann rede ich mit meiner Frau, die sagt zu mir, mach doch. Also ich hab's begriffen. Ja, und dann mache ich's. Und dann bin ich los und dann sind wir 8 Wochen lang zu zweit einmal um Großbritannien gesegelt. Mhm. Und auch andere Dinge so. Und die mache ich dann und sehe zu, dass ich nicht allzu viele Leute damit verschrecke. Wie zum Beispiel meine Frau. Und das ist so mein Ding so vor dem Tod. Du wolltest ja über den Tod reden.
Naja, nee, du, was du gerade gesagt hast, hätte alles aus meinem Mund kommen können, weil das mein Ansatz ist.
Ja, ja.
Also zu sagen, wenn er kommt, der Tod, ich bin ja Atheistin, dann ist zu spät. Dann kann ich nichts mehr machen. Ja, also bis dahin.
Ja.
Die Zeit ausnutzen, und das machst du ja offenbar.
Ja, klar. Wie gesagt, man kann nur hoffen, dass es nicht so schmerzvoll geht und langwierig wie bei manchen Menschen. Ich finde das sehr traurig, das tut mir sehr weh. Ich habe heute eine sehr, sehr gute Freundin von mir besucht, die hatte den Krebs besiegt und hat auf der Bühne gestanden und die singt und ist Schauspielerin und hat eine Energie und alle bewundern sie und plötzlich ist dieser scheiß Krebs zurück und jetzt liegt sie wieder im Bett und kriegt Chemo und so und da denke ich mir, oh Mensch, ey. Und sie hat trotzdem ihren Humor. Und ey, das ist so großartig, du bist so stark.
Ja.
Und, aber das wünscht man sich natürlich nicht. Ja, aber darüber mag ich mir jetzt keine Gedanken, was wünsche ich mir für einen Tod auch.
Ja. Und du hast ja gesagt, du hast einige Podcasts gehört. Da weißt du ja auch, dass ich die Menschen danach befrage, wie sie es dann, wenn es dann mal so ist, dass man weiß, es geht nicht mehr lange.
Ja.
Ob man dann sozusagen, wenn man selbstbestimmt gelebt hat oder dies tut, möglicherweise auch selbstbestimmt den Tod herbeiführt?
Oh, das ist natürlich, das weißt du selber, eine schwierige Frage, mal unabhängig von den gesetzlichen und ethischen Bedenken und so weiter und so
ist
fort.
Ist aber möglich, ja, ist in Deutschland auch möglich mit der deutschen Gesellschaft, ja, humanes Sterben zum Beispiel.
Die Kessler-Zwillinge
haben das ja so gerade gemacht mit denen,
Wenn es absehbar eine enorme Quälerei wird und wenn du das Gefühl hast, hey, ich hab's gelebt. Wie oft willst du denn jetzt noch im England segeln? Geht nicht mehr. Und was jetzt kommt, ist nur schlimmer. Ja. Aber ich schieb den Gedanken natürlich vor mir her, das ist ja ganz klar, dem widme ich mich wirklich. Manchmal so aus Jux und Dollerei überlege ich mir, wie würdest du das machen? Ein guter Freund von mir, der hat sich einen Baum ausgesucht, schon vor Jahren.
Ah.
Obwohl er bei Wester Gesundheit war, möchte gerne unter diesem Baum, er hat auch einen Bezug dazu. So was könnte ich mir vorstellen.
Ich glaube, der heißt Quaster und mit dem werde ich einen der nächsten Podcasts machen. Genau. Da kann er das nämlich erzählen.
Ja, das ist so eine Variante. Ich weiß ja nicht, ob ich durch meine Segelei jetzt oder so dann sage, dann mache ich eine Seebestattung oder so.
Du, dann würden wir uns wieder treffen, weil ich will auch ins Wasser.
Ja,
weißt du? Also ich gehe in die Ostsee.
Ja. Und meine Frau, die viele Jahre jünger ist als ich, die liebt die See. Und wenn sie dann an der See ist und wir hatten eine Seebestattung, dann kann ich ihr den Tag versauen, wenn sie da mit einem neuen Typen steht oder so, wenn da das Wasser an die Wellen schlägt und
so,
und
so. Ich bin da.
Nee, aber das sind so ein bisschen zur Musik. Man überlegt sich, was sollte für Musik bei der
Welt?
Ich sag's dir, wie es ist. Also muss ich gar nicht lange nachdenken, obla die, obla da.
Okay.
Life goes on. Ey, komm. Rock'n'Roll. Also ja, schöne Zeit, super, toll, toller Typ. Oh, und wenn ich Glück habe, sagen die Leute das, wenn nicht, dann nicht. Auch egal. So, und jetzt komm, weiter. Weißt du, jeder muss aus seinem Leben was machen, was ihm am Ende Spaß gemacht hat.
Obwohl du ja der bist, der sich nichts wünscht, sondern es tut, frage ich dich jetzt trotzdem, wenn es nach dir geht, wie lange soll es noch gehen mit dem Leben?
Warum schockst du mich jetzt hier in der Endphase unseres Gespräches? Ja, nö, du. Nö.
Nö,
nö, alles gut, wunderbar.
Na, du, sag doch einfach
plane,
30 Jahre, ist doch super.
Ich plane, oh, 30 wäre ganz schön viel.
Na, da bist du 101.
Ja, da müsste ich mir irgendwie noch was überlegen, weil dann ist alles doch gebraucht, um...
Rechnung, ja. Ja, ja, genau. Zur Not kannst du ja wieder sozusagen auf Sendung gehen.
Wenn das doch einer haben will. Weil irgendwann muss man auch erkennen, dass Schluss ist. Also schlimm genug, dass der Kollege Gottschalk diese böse Erfahrung so rummachen musste.
Ja.
Aber selbst bevor man das wusste, ging natürlich schon die Überlegung, wie lange muss man das tun? Mhm. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt die Backstreet Boys wieder sehe, die machen das toll. Und die Fans leben da wieder auf. So sehen ist es gerechtfertigt. Die Mädels wollen das wieder sehen.
Ja.
Aber man fragt sich wirklich, wann ist es nicht albern. Als sie alle 18 waren, war das natürlich irre. Jetzt sind sie alle, weiß ich nicht. Aber egal, soll jeder selber entscheiden. Ich habe erkannt, es gibt einige Dinge, die mache ich einfach auch nicht mehr. So den Rest meiner Würde wäre ein großes Wort dafür, aber zu behalten. Weil wenn drei nur im Saal sitzen und sagen, wie lange will der das noch machen, dann ist nicht schön. Dann will ich nicht. Ich habe jetzt mit meinem Buch so Lesungen gemacht und wenn in den Saal 120 Leute passen und 40 kommen, dann sagt man sich, naja, dann du, das Buch ist ausverkauft, alles gut. Die, die wollten, haben es gelesen. Und wenn die jetzt nicht wollen, dann lässt es halt weg. Auch gut, hast du es doch gehabt, war doch schön. Ansonsten denke ich nicht so oft an früher. Ich denke lieber an heute, an morgen, nächstes Jahr, was ich halt machen werde. Und darauf freue ich mich. So, dann schiebe ich den Tod noch eine Weile vor mir her.
Schwarz hören.